hätte er sich doch von Sir Loras ablösen lassen sollen. Kersey hätte es mir übel genommen. Der Ritter der Blumen war noch ein halber Knabe, arrogant und eitel, dennoch steckte Größe in ihm, und er würde Taten vollbringen, die des Weißen Buches würdig waren. Das Weiße Buch würde nach der Totenwache auf James warten, aufgeschlagen wie zum stummen Vorwurf. Eher haue ich das verdammte Buch in Stücke, bevor ich Lügen hineinschreibe. Und wenn er nicht log, was konnte er außer der Wahrheit niederschreiben? Eine Frau stand vor ihm.
»Es regnet wieder«,
dachte er, als ihm auffiel, wie nass sie war. Das Wasser tropfte in Strömen von ihrem Mantel und bildete eine Lache um ihre Füße.
»Wie ist sie hergekommen? Ich habe sie nicht hereinkommen hören.«
Gekleidet war sie wie ein Schankmädchen, in einen einfachen, schlecht gefärbten Mantel, in verwaschenen Brauntönen und am Saum ausgefranst. Eine Kapuze verbarg ihr Gesicht, doch er sah, wie die Flammen der Kerzen in den grünen Teichen ihrer Augen tanzten, und als sie sich bewegte, erkannte er sie.
»Kersey«,
er sprach leise wie ein Mann, der aus einem Traum erwacht und sich noch immer fragt, wo er ist.
»Welche Stunde haben wir?«
»Die Stunde des Wolfes.« Seine Schwester schlug die Kapuze zurück und verzog das Gesicht. »Des ertrunkenen Wolfes vielleicht.« Sie lächelte so süß für ihn. »Erinnerst du dich an das erste Mal, als ich so zu dir gekommen bin? Es war in einem trostlosen Gasthaus in der Wieselgasse, und ich habe das Gewand einer Dienerin angelegt, um mich an Vaters Wachen vorbeizuschleichen.«
»Ich weiß es noch. Es war die Aalgasse. Sie will etwas von mir.«
»Warum bist du um diese Zeit hier? Was möchtest du von mir?« Sein letztes Wort hallte hin und her durch die Septe.
»Mir, mir, 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 mir.«
Und verklang zu einem Wispern. Einen Augenblick lang wagte er zu hoffen, sie sei gekommen, um in seinen Armen Trost zu finden.
»Sprich leise.«
Ihre Stimme klang seltsam, atemlos, fast ängstlich.
»Jame, Kevin hat sich geweigert. Er will mir nicht als Hand dienen, er weiß über uns Bescheid. Er hat etwas in dieser Art gesagt.«
»Geweigert?«
Das überraschte ihn.
»Woher könnte er es wissen? Er wird gelesen haben, was Dannis geschrieben hat, aber es gibt kein...«
»Tyrion wusste es«,
erinnerte sie ihn.
»Wer kann sagen, was für Geschichten dieser giftige Zwerg herumerzählt hat oder wem? Onkel Kevin ist noch der Unbedeutendste, der hohe Septon. Tyrion hat ihm zu seiner Krone verholfen, als der Fette umgekommen ist. Er weiß es vielleicht auch.«
Sie trat näher.
»Du musst Tommens Hand sein. Ich traue Mace Tyrell nicht. Wenn er nun an Vaters Tod beteiligt war, möglicherweise hat er sich mit Tyrion verschworen. Der Gnom könnte längst nach Highgarden unterwegs sein.«
»Ist er nicht?«
»Sei meine Hand«, bat sie inständig, »und wir herrschen gemeinsam über die sieben Königslande wie König und Königin.«
»Du warst Roberts Königin, und du wirst nicht meine werden.«
»Ich würde, wenn ich es wagte, aber unser Sohn...«
»Tommen ist nicht mein Sohn, nicht mehr als Joffrey es war.«
Seine Stimme klang hart.
»Du hast ihn zu Roberts Sohn gemacht.«
Seine Schwester fuhr zusammen.
»Du hast geschworen, dass du mich ewig lieben wirst. Es ist keine Liebe, wenn du mich jetzt betteln lässt.«
Jaime konnte ihre Angst riechen, trotz des Gestanks der Leiche. Er hätte sie am liebsten in die Arme geschlossen und geküsst, sein Gesicht in ihren goldenen Locken vergraben und ihr versprochen, dass ihr niemals jemand etwas zuleide tun würde. »Nicht hier«, dachte er, »nicht in Gegenwart der Götter und in Gegenwart von Vater.«
»Nein«, sagte er, »ich kann nicht. Ich werde es nicht tun.
Ich brauche dich. Ich brauche meine andere Hälfte.«
Er hörte, wie hoch oben der Regen gegen die Fenster prasselte.
»Du bist ich, und ich bin du. Ich brauche dich bei mir, in mir. Bitte, Jaime, bitte.«
Jaime blickte zu Lord Tywin hinüber, um sich zu vergewissern, dass dieser nicht zornerfüllt von seiner Bahre aufsprang, doch sein Vater lag still und kalt da und verrottete.
Ich wurde nicht für den Ratssaal geschaffen, sondern für das Schlachtfeld. Und vielleicht tauge ich jetzt nicht einmal mehr dafür.«
Kersey wischte sich mit dem abgewetzten braunen Ärmel die Tränen ab.
»Also gut, wenn du Schlachtfelder willst, sollst du Schlachtfelder bekommen.«
Zornig zog sie sich die Kapuze über den Kopf.
»Ich war eine Närrin, hierher zu kommen. Ich war eine Närrin, dich jemals zu lieben.«
Ihre Schritte hallten laut durch die Stille und hinterließen feuchte Flecken auf dem Marmorboden. Die Dämmerung hätte Jane beinahe überrascht. Während das Glas in der Kuppel heller wurde, schimmerten plötzlich überall Regenbögen auf Wänden und Böden und Säulen und tauchten Lord Tywins Leichnam in einen Dunst aus vielfarbigem Licht. Die Hand des Königs verweste sichtlich. Das Gesicht hatte einen grünlichen Ton angenommen, die Augen waren tief in den Höhlen versunken, zwei schwarze Löcher. Auf seinen Wangen hatten sich Risse aufgetan und übel riechende weiße Flüssigkeit tropfte aus den Nahtstellen der prächtigen goldroten Rüstung und sammelte sich unter dem Körper. Die Septone stellten sich als Erste ein, sie kamen zu ihren Morgengebeten. Sie sangen ihre Lieder und sprachen ihre Gebete und rümpften die Nasen, und einem der höchst Frommen wurde so übel, dass man ihn aus der Septe geleiten musste. Kurz darauf trat eine Schar Novizen ein, die Weihrauchfässer schwangen, und die Luft wurde so dick, dass die Bahre von Rauch verhüllt zu sein schien. In diesem parfümierten Nebel verschwanden die Regenbögen, doch der Gestank blieb, ein süßlicher Verwesungsgeruch, bei dem Jaime am liebsten gewirkt hätte. Als sich die Türen öffneten, gehörten die Tyrells zu den Ersten, die eintraten, so wie es ihnen dem Range nach zustand. Margeri hatte einen großen Strauß goldener Rosen mitgebracht. Sie legte sie auffällig am Fuße von Lord Tywins Bahre ab, behielt jedoch eine in der Hand und hielt sie sich unter die Nase, als sie Platz nahm.
»Das Mädchen ist also genauso klug wie hübsch. Tommen könnte es mit seiner Königin viel schlechter treffen.« »Anderen ist das durchaus so ergangen.«
Margeris Damen folgten ihrem Beispiel. Kersey wartete, bis alle anderen Platz genommen hatten, ehe sie mit Tommen an ihrer Seite Einzug hielt. Sir Osmond Kettleblack schritt in seiner weiß emaillierten Rüstung und seinem weißen Wollmantel neben ihnen.
»Sie hat